Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
Ich lese die Textlesung aus Römer 8, Vers 28 bis 30 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben.
Guten Morgen. Wie manche von euch wissen, haben unser Pastorenkollege Songil, der jetzt im Sabbatical ist, und ich zusammen die Schulbank gedrückt, also zusammen studiert. Und er hat mich letzte Woche, wir haben gesprochen, an eine Unterrichtsstunde erinnert, wo Folgendes passiert ist. Wir hatten einen AT-Professor und eines Tages kam er rein und hat erzählt, dass er einen schwer kranken Sohn hat und dass seine Familie durch eine wirklich taffe Zeit geht. Und dann ist es aus ihm rausgeplatzt, sind alle Kinder draußen. Wenn mir noch einmal jemand Römer 8, Vers 28 um die Ohren haut, dem haue ich einen in die Fresse. Ja, so waren wir dann auch erstmal perplex. Ja, also manche Studenten, die dachten sich, ja, aber wieso? Das ist doch einer der schönsten, bekanntesten Verse in der Bibel. Wie kann der sowas sagen? Und eins war sicher, der Mann liebte die Bibel wie kaum ein anderer. Also das konnte es jetzt nicht gewesen sein. Und er hat sich auch nicht gegen den Vers als solchen gewandt, sondern gegen so eine Verkürzung, die sich ergibt, wenn man den Vers irgendwie aus dem Zusammenhang reißt oder einfach nur so in den Raum stellt oder jemandem, der vielleicht auch in Trauer ist und durch Schwierigkeiten geht, irgendwie leichtfertig vorhält. Ja, dieser Vers, der steht auf unzähligen Kaffeetassen, in Aufstellkalendersprüchen ist er zu finden. Und er hat auch unzähligen Menschen Trost gegeben und das zu Recht, das ist gar keine Frage. Aber er kann schnell zu so einer banalen Vertröstung werden. Ne? Komm schon, Kopf hoch, wird schon wieder. Auch das wird für irgendwas gut sein. Ja, glaub mir, hat Gott doch versprochen. Das dient nur zu deinem Besten. Zeit heilt alle Wunden. Das Leben geht weiter. Eins wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ist ja sein Plan. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Oder? Für mich klingt es so, als wäre das Leben so ein Puzzle, wo jedes Stück seinen Platz hat und irgendwie lässt sich das ganze Bild dann zusammenfügen zu irgendwas Gutem und Schönem. Vorausgesetzt, wir sind natürlich Christen und lieben Gott, steht ja hier. Aber ist das denn so? Ist das denn überhaupt so? Haben wir, was Leiterfahrungen angeht, irgendeinen Sonderstatus, wenn wir Gott lieben? Ja, und was ist dann mit den anderen? Also, Fragen bleiben. Große Fragen. Ja, warum lässt Gott das Leid zu? Inwiefern soll das gut sein? Er ist doch allmächtig. Kann er, will er nicht verhindern, dass Leid da ist? Will er es bei mir nicht? Ist es nicht sein Plan, mir Leid zu ersparen? Warum funktioniert es bei mir nicht? Glaube ich vielleicht nicht genug? Liebe ich vielleicht nicht genug? Sollte wirklich alles, was ich erlebe, für irgendwas gut sein? Ist manches nicht einfach nur schlimm? Krieg, Traumata, Hunger, Verstrickungen, Süchte und all die Folgen davon. Der Terroranschlag am Freitag mit 130 Toten, darunter Kinder, wer weiß wie vielen Verletzten und für immer Traumatisierten. Krieg, Hunger, keine guten Aussichten für den Planeten insgesamt, wenn man dem neuesten Klimabericht zuhört. Eins aber wissen wir, alles dient zum Besten derer, die Gott lieben. Ich weiß nicht, wie es dem Sohn meines Professors ergangen ist, aber ich konnte seine Wut damals echt gut verstehen. Ich war zu der Zeit selber in einer ziemlich schweren Depression. Und ich meine damit nicht eine Phase, wo man mal down ist, sondern eine echte, schwere, klinische Depression. Vieles aus meiner Kindheit an Schmerz und Zerrissenheit ist irgendwie plötzlich rausgebrochen. Leila und ich waren frisch verheiratet. Ich war mitten im Studium und mein Lebenspuzzle hat jedenfalls überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Und ich habe es versucht zu drehen und zu wenden, irgendein Bild zu sehen, aber irgendwie haben ständig Stücke gefehlt und die, die da waren, haben einfach nicht zueinander gepasst. Ich konnte mir da einfach keinen Reim draus machen. Und auch ich habe so manch schrägen Kommentar in dem Sinne, wie ich es vorhin versucht habe zu zitieren, gehört. Ja, Gott macht was Gutes draus, bestimmt. Und sicher sind diese Sachen auch gut gemeint gewesen, vielleicht ein bisschen unbeholfen, aber eben auch verletzend. Und ich weiß, dass dieser Satz von meinem Professor mir so ein erstes Fenster geöffnet hat, wenn der sowas sagen darf. Es gibt nur drei Sorten von Menschen, hat mein Pastor gesagt. Die einen haben schweres Leid erlebt, die anderen erleben gerade schweres Leid und der Rest weiß noch nicht, dass so eine Zeit auf ihn zukommt. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Das ist die Realität, in der wir leben. Und ich frage mich manchmal, warum vor allem wir Christen uns diese Wahrheit manchmal ein Stückchen bewusster machen müssen als die anderen. Ich glaube, wir sind mit manchen Zerrbildern vielleicht aufgewachsen, sodass wir, wenn wir Gott lieben und Jesus folgen, irgendwie dieser Realität wenigstens irgendwie ein Stück weit enthoben sind. Aber sind wir nicht? Ich glaube an Wunder. Ich glaube an Heilung. Ich glaube an Bewahrung in schlimmer Not. Aber wir alle sind gleichermaßen Teil dieser leidenden Welt. Christen wie Nichtchristen, Leute mit starkem und Leute mit schwachem Glauben. Ja, Jesus sagt einmal, die Sonne geht auf über Guten und Bösen. Und Schlimmes trifft eben auch Gute und Böse. Ich konnte damals meine Depression nicht wegbeten, nicht verstehen. Und bis heute frage ich mich wirklich bei vielem, was passiert ist, wofür um alles in der Welt das gut sein soll. Und im Gegenteil, ich glaube, dass Mist als Mist zu benennen, diese taffen Fragen zu stellen, zu klagen, zu trauern, wütend zu sein über Unrecht, sprachlos zu sein angesichts von Leid, Trauer und Schmerz, das waren für mich die ersten Schritte auf dem Weg zu ein Stückchen Heilung. Erste Schritte von tausenden anderen. Auf einem Weg, der von Fortschritt und Rückschritt, von Auf und Ab gekennzeichnet ist bis heute. Und machen wir uns auch keine Illusionen, manche Wunden werden auch nicht ganz heil. Auch die Zeit heilt nicht alle Wunden. Aber manche Sehnsucht bleibt unerfüllt, mancher Traum ist zerplatzt. Und das geht uns allen so. Das verbindet uns alle. Das macht uns menschlich. Und Paulus weiß das wie kaum ein anderer aus eigener Erfahrung. Und wie so oft, wenn wir so einen Vers haben, der solche krassen Fragen aufwirft, wo wir erstmal überhaupt nicht wissen, wie wir es einordnen sollen, ist es gut zu lesen, was vor dem Vers und was nach dem Vers ist. Also den Kontext mal anzuschauen. Und ich lese einfach mal diese Passage davor und hört einfach mal zu. Lasst es einfach mal auf euch wirken, wie Paulus in Worte fasst. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen doch Gott seinen Geist bereits gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Söhne und Töchter Gottes bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren eigenen Worten nicht sagen können. Und auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, er weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Die gesamte Schöpfung seufzt und ächzt unter der Last der Vergänglichkeit. Und wir als Gemeinde und wir als einzelne Christinnen und Christen und Suchende, wir alle sind damit eingeschlossen. Und auch wir spüren, wenn wir ehrlich sind, diese Last früher oder später. Und wir warten auf Erlösung. Und doch deutet sich bei all dem, was Paulus hier so sagt, auch schon ein erster Perspektivwechsel an. Ja, Paulus spricht von Geburtswehen und nicht von Todesqualen. Ja, jede Frau, die Kinder geboren hat, und jeder Mann, der dabei war, auf seine Weise, weiß, what on earth? Also, wieso sollte man das nochmal machen? Und vielleicht nochmal. Und im Fall von meiner Tante und meinem Onkel 14 Mal. Gruß auch an alle russlandsdeutschen Kollegen hier. Um der Freude willen, dass neues Leben entsteht, erleidet eine Frau diese Geburtswehen doch wieder und vielleicht wieder. Wir warten darauf, dass unser Körper erlöst wird. Paulus hat es im selben Kapitel, im Kapitel 8, in Vers 11 schon mal so gesagt, der Geist, der in uns lebt, hat Christus von den Toten auferweckt und derselbe Geist lebt auch in uns. Und das ist schon spannend. Paulus rechnet ganz klar mit einer leiblichen Auferstehung. So wie Jesus leiblich mit seinem Körper auferstanden ist, rechnen auch wir damit, dass wir nicht irgendwie körperlos irgendwann dermaleins im Jenseits für immer dahin cruisen, sondern dass wir mit unserem Körper, mit Haut und Haaren anfassbar auferstehen werden. Aber noch ist es nicht so. Es ist eine Ahnung, es ist eine Hoffnung und es ist auch die Hoffnung von Ostern. Die Schöpfung leidet, aber es sind Geburtswehen einer neuen Welt. Und noch erstaunlicher finde ich in dem Abschnitt, dass Gott leidet. Gott leidet mit und er leidet. Er fleht und seufzt. Er ist ganz persönlich involviert. Er identifiziert sich mit unserem Leid ganz und gar. David hat es letzte Woche wirklich schön auf den Punkt gebracht. Es gibt Situationen, da ist selbst Gott sprachlos angesichts des Leids, das wir durchmachen müssen. Ja, wir sehen das auch im Leben von Jesus in dieser Situation, wo sein guter Freund Lazarus ist gestorben und er steht am Grab, er weiß, dass er ihn gleich auferwecken wird und er weint und ist bis tief ins Mark erschüttert über den Tod seines geliebten Freundes. Gott leidet mit. Gott verschlägt manchmal die Sprache angesichts dessen, was passiert. Und das erklärt ja nicht alles. Das erklärt die Warum-Frage nicht bis ins Letzte, aber es zeigt uns einen Gott, der als Vater, als Sohn und als Geist, als Mensch gewordener Bruder mitleidet, mit da ist, mit weiß. In Jesus sehen wir, wie menschlich Gott ist. Ich habe vor einigen Jahren mal auf einer Beerdigung gesungen von einem 18-Jährigen, der sich das Leben genommen hatte. Und nichts hatte darauf hingedeutet. Und was in diesem Raum war, war absolute Fassungslosigkeit bei der Familie. Sprachlosigkeit, unfassbare Trauer. Und der Pastor hat was gesagt, was ich nicht vergessen werde. Er sagte, wir haben keine Worte mehr. Wir wissen nicht, wie wir das fassen und einordnen und damit umgehen können. Aber wir vertrauen einem Vater, der weiß, wie es sich anfühlt, einen Sohn zu verlieren. Die Schöpfung leidet. Wir leiden. Gott leidet mit. Das nimmt den Schmerz nicht weg, aber es kann trösten und es kann Perspektive geben, dass unsere Schmerzen nicht sinnlos sind, sondern Geburtswehen einer kommenden neuen Welt. Und für Paulus ist es ein erster Schritt, Leid einzuordnen, Und das ist wirklich eine Zumutung und Herausforderung, aber ich will euch da mal mitnehmen. Paulus geht noch einen Schritt weiter und er sieht es als eine Berufung der Jesus-Leute an, den Weg des Messias mitzuvollziehen. Den Weg in Leid, in Mitleid. Und so auf eine geheimnisvolle Weise dem Leben zum Durchbruch zu verhelfen. Na, das ist fast eine Gesetzmäßigkeit, ein Muster, was sich durch die Bibel zieht. Ich meine, Jesus sagt es selber, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Ohne Tod kein Leben, ohne Wehen keine Geburt, ohne Winter kein Frühling und ohne Kreuz keine Auferstehung. Und er hat immer mit offenen Karten gespielt. Er hat gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, in Matthäus 16 steht das, der muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer es verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Oder wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Na, wie hat der Vater Jesus gesendet? Nicht um reich und schön und erfolgreich zu sein, sondern sich hinzugeben an diese Welt, in diese Welt. Aber eben als Söhne und Töchter, die den neuen Tag schon ankündigen. Das ist unsere Berufung, das zu erzählen und das zu bezeugen mit unserem Leben. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wozu berufen? Er hat sie von Anfang an, hat er vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Unsere Berufung heißt, Jesus ähnlich zu werden. Jesu Vorbild zu folgen. Und es geht nun mal nur auf dem Jesusweg. Das ist Nachfolge. Mit ihm und hinter ihm herzugehen. Sich von ihm prägen zu lassen. Mit ihm mitzuleiden. Ja, und mit ihm in Gethsemane das Abba-Gebet zu sprechen. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, das sagen wir manchmal. Und das ist natürlich ein Teil, dass wir sagen, wir können so eine intime Beziehung zu Gott haben, dass wir Abba sagen können. Aber wo hat Jesus dieses Gebet gebetet? In Gethsemane. Und für Paulus ist eins klar. Es geht hier nicht darum, dass wir das machen müssen, damit wir gerettet werden. Oder damit wir uns das Himmelreich verdienen. Wenn ihr diese Reihe in den letzten Wochen mitverfolgt habt, dann habt ihr hoffentlich noch im Ohr, wie der Refrain von Kapitel 8 geht. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes. Das ist alles das Werk von Gott, von Christus. Da haben wir keinen Anteil dran. Das ist unverdiente Gnade. Wir können nur mit leeren Händen kommen und Danke sagen. Aber Paulus geht es hier gar nicht mehr um Rettung. Das ist vorausgesetzt. Das hat er 8 Kapitel lang entfaltet. Es geht um Berufung. Römer 8 ist ein Berufungskapitel. Und die Berufung ergibt sich aus der Rettung. Ja, wir bekommen neues Leben, Vergebung unserer Schuld, seinen Heiligen Geist in uns, Kindschaft, das Recht, Papa zu Gott zu sagen. Aber doch nicht, damit wir das irgendwie horten, damit wir uns als Christen irgendwie eine schöne Zeit machen oder uns irgendwie durchhangeln, bis es endlich soweit ist und Jesus wiederkommt. So denkt die Bibel nicht. So denkt Jesus nicht, so denkt Paulus nicht. Es geht um die Berufung, diese Welt zu erneuern und sozusagen Geburtshelfer Gottes zu werden. Es geht um die Hoffnung, dass wir leiblich fassbar mit Haut und Haaren, mit unseren Schrammen und Narben Teilhaber und Gestalter dieser neuen Welt sein dürfen. Und zwar schon jetzt. Das ist was ganz anderes. Und ich habe echt auf dem Vers rumgekaut und habe viel dazu gelesen und habe eine sprachliche Entdeckung gemacht, die mir wirklich komplett neu war. Klingt auf den ersten Blick ein bisschen technisch, aber versucht das mal mitzuverfolgen. Im Römerbrief 8, Vers 28, wenn wir nur diesen Vers angucken, dann wird es eigentlich durch die Bank so übersetzt, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Das heißt, alles ist das Subjekt, trägt zum Besten bei für die, die ihn lieben. Aber, und ich glaube, das macht Paulus wirklich bewusst, er lässt das in der griechischen Anordnung so offen, dass man genauso Gott als Subjekt setzen könnte. Also statt alles dient zum Besten, kann man übersetzen, Gott führt zusammen mit denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten. Und das ist schon eine Akzentverschiebung. Es ist nicht so, Gottes Plan ist, dass alles zu unserem Besten dient, sondern Gott möchte zusammen mit uns alle Dinge zum Besten führen. Und für zusammen mit uns, da steht tatsächlich Synergei, also Synergie, zusammen mit uns. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten, dass diese Welt zu ihrem besten Ziel kommt. Und wisst ihr, seit dem 16. Jahrhundert, seit der Reformation, hat sich kaum jemand getraut, das so zu übersetzen, weil es geht ja um Rettung, allein aus Gnade, Mitarbeit mit Gott, das klingt sehr katholisch, das können wir nicht machen, ja, irgendwie zum Heil mitwirken, doch bloß das nicht, allein die Gnade. Aber Paulus geht es nicht um Rettung, Paulus geht es um Berufung. Gott möchte zusammen mit dir, und man kann genauso auch übersetzen, durch uns hindurch, diese Welt zu ihrem guten Ziel führen. Also mich hat das tatsächlich umgehauen. Ich habe x Übersetzungen versucht zu finden. Es ist schwer, eine zu finden. Es gibt im Englischen eine, die Revised Standard Version, die macht das. Es gibt tatsächlich auch Fußnoten und so, dass es einige Manuskripte gibt, die sogar Gott als, in Klammern, als Subjekt auch setzen. Also es ist wirklich legitim. Und ich glaube, Paulus lässt das offen. Ich glaube, Paulus sagt, ja, natürlich wird dein Leben irgendwann zum Besten geführt. Wir werden leiblich auferstehen. Es wird irgendwie alles dann doch am Ende vielleicht irgendwie Sinn machen. Aber ich glaube, er sagt auch bewusst, das ist gar nicht so der Fokus. Wir brauchen uns nicht ständig darum zu drehen, ob unser Leben irgendwie, ob sich das alles fügt, sondern, und das ist für mich das Erstaunliche, dass Gott durch unser Leben, so wie es eben ist, in Zerbrechlichkeit, im Scheitern, im was auch immer, wie das Leben eben ist, meint, mit uns zusammen diese Welt zum Guten führen zu können. Und ich meine, ich denke mir das ja selber ständig, dass diese Sache in meinem Leben ist doch ein Hindernis dafür, dass Gott durch mich wirken kann. Oder wenn ich es irgendwie besser auf die Kette gekriegt habe, wenn ich da irgendwie weitergereicht bin, wenn mir das und das nicht mehr passiert, wenn ich hier irgendwie weiter wachse, dann kann Gott anfangen, irgendwie durch mich zu arbeiten. Aber das ist nicht, was hier steht. Leid wird nicht wirklich erklärt, aber Leid ist kein Hindernis für Gott, durch uns und mit uns diese Welt zu erneuern. Das war sein Plan. Jetzt macht auch der zweite Satz irgendwie Sinn. In Übereinstimmung mit seinem Plan. Das war immer schon sein Plan. Und das war auch sein Plan durch die ganze Bibel. Ja, Abraham wurde berufen. Warum? Zum Segen für die ganze Welt, zum Vater vieler Völker. Israel wurde berufen als erstgeborener Sohn, wie es heißt, zum Heil für die ganze Welt, um zu zeigen, wer Gott ist. Und hier steht, Jesus wurde der Erstgeborene für viele andere Brüder und Schwestern, durch die diese Welt gerettet, gesegnet, erneuert werden soll. Es ging nie um, dass Abraham besonders gesegnet ist, dass Israel irgendwie special ist, dass die Gemeinde dem Leid enthoben ist. Das ist nicht, was Heilsgeschichte ist. Heilsgeschichte ist, dass Gott Menschen gebraucht in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihrer Sündhaftigkeit, in ihrer Fehlerhaftigkeit, in ihrem ständigen Hinfallen. Ich meine, ich weiß nicht, warum Gott das so macht. Wenn man sieht, wie das mit den Jüngern war, ich weiß nicht. Also ich wäre wahrscheinlich durchgedreht. Gott ist der Handelnde. Aber er möchte uns als seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gebrauchen. Und er meint, dass wir seine Agenda mit vollbringen können, zum Ziel kommen können. Und was steht hier, was die Voraussetzung dafür ist? Für wen gilt das? Für Theologen, Pastorinnen, Missionare, für Leute im vollzeitlichen Dienst, für charakterlich gefeste Persönlichkeiten, für Menschen mit Einfluss, besonderen Fähigkeiten, großer Reichweite, Influencer, Politiker. Mit wem möchte Gott zusammenarbeiten? Mit denen, die ihn lieben. Das ist es. Das ist die einzige Voraussetzung. Mit denen, die einsehen, dass sie seine Liebe brauchen. Für die, die bereit sind zu vertrauen, sich berufen und senden zu lassen. Und die ihn lieben, eben weil sie verwundet sind. Eben weil sie bedürftig sind. Weil sie Leid kennen und auch fähig sind, mitzuleiden. Und das ist dann schon die Berufung. Wir fragen uns manchmal, was ist meine Berufung? Uns mit reinnehmen zu lassen in das Flehen und Seufzen des Geistes für diese Welt und zu glauben und zu vertrauen, dass du mit deinem Schmerz und deiner Geschichte Anteil dran hast, diese Welt zu erneuern. Das ist schon die Berufung. Schon faszinierend, oder? Dass deine und meine persönliche Geschichte Teil von Heilsgeschichte für diese Welt sein soll, in Gottes Hand. Wie war das denn bei Petrus zum Beispiel, einem engen Freund von Jesus? Als Jesus verhört wurde, hat er seinen Freund 3-mal verraten. Petrus ist komplett gescheitert. Absolute Bankrotterklärung. Sein Stolz ist zertrümmert, sein Selbstwertgefühl am Boden. Man kann schon sagen, Petrus war ein gebrochener Mann. Aber als er dann dem auferstandenen Jesus später begegnet, was fragt Jesus ihn 3-mal? 1-mal für jeden Verrat. Simon, liebst du mich? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Und Petrus hat nichts mehr vorzuweisen, außer zu sagen, du weißt. Du weißt, dass ich dich liebe. Und schon der nächste Satz ist, dann kümmere dich um meine Kirche. Dann vertraue ich dir das an. Dann berufe ich dich, segne dich, sende dich. Und Paulus selbst, der hier dieses Kapitel schreibt, der kommt sein Leben lang nicht drüber weg, dass er nach der Begegnung mit Christus unmittelbar gesendet wird, diese Botschaft in die ganze Welt zu tragen. Und er sagt, dass ich als der größte aller Sünder, ich, der ich die Gemeinde verfolgt habe, der wirklich Schlimmes getan hat, ich soll diese Botschaft weitertragen. Bekehrung ist immer gleich Berufung und Sendung. Du weißt, dass ich dich liebe. Bist du Jesus begegnet in deinem Leben? Kannst du erzählen von Momenten, wo dir ein Licht aufgegangen ist und du in Jesus was gesehen hast, was mit dir zu tun hat? Oder spürst du diese Sehnsucht in dir, diesem Jesus zu begegnen? Hast du diesen Hunger nach Leben und ahnst, dass das was mit Jesus zu tun hat? Liebst du diesen Jesus? Dann bist du schon Berufener. Dann bist du schon Berufener. Und der letzte Vers in diesem Abschnitt, der Vers 30, der sagt letztlich eigentlich nur aus, dass wir dann für unsere Berufung alles schon bekommen haben, was wir brauchen. Ja, weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, alles zu einem Guten zu führen, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Ja, Rechtfertigung, Anteil an der Herrlichkeit haben, das ist nicht, was wir haben und dann ist gut, sondern das ist, was wir bekommen haben. Und dann gehen wir los und haben alles, was wir brauchen, um diese Berufung zu leben. Ja, das stimmt. Wenn wir Jesus lieben und glauben, dann sind wir gerecht. Dann haben wir Anteil an Gottes Herrlichkeit. Dann gehört alles, was ihm gehört, auch uns. Dann ist dieselbe Liebe, die zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist herrscht, die Liebe, die wir für uns in Anspruch nehmen können. Das stimmt, das ist die neue Realität. Und ja, es stimmt auch, dass es den Schmerz nicht völlig wegnimmt. Aber es macht aus dem Schmerz einen Geburtsschmerz. Und es nimmt dem Tod die Sinnlosigkeit und macht ihn zu einer Tür zur neuen Welt. Ja, als Dietrich Bonhoeffer kurz vor Ende des Krieges zum Galgen geführt wurde, weil seine Widerstandstätigkeit aufgedeckt worden war, dann waren seine letzten Worte: Das ist das Ende, für mich ist es der Anfang zum neuen Leben. Dem Tod ist die Sinnlosigkeit genommen, die Endgültigkeit. Er ist wirklich nur eine Tür zum neuen Leben. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Aber in der Ewigkeit werden wir mal verstehen, wie Gott unseren Schmerz zur Heilung der Welt gebraucht hat. Und ich glaube, wir werden uns wundern und wir werden staunen. Hab Mut. Hab Mut und hab den Glauben, dass dein Schmerz nicht sinnlos ist, sondern kostbar in Gottes Händen. Wir wissen vieles nicht. Wir können uns auf vieles keinen Reim machen. Aber eins wissen wir: Gott will zusammen mit uns und durch uns diese Welt erneuern und heilen. Und dabei spielt deine Geschichte mit allem Guten und allem Schlimmen auf geheimnisvolle Weise eine ganz wichtige Rolle. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!